Wein, Schokolade, richtig gutes Bier. Über diese großen Kulturleistungen der Menschheit haben wir in diesem Podcast schon gesprochen. Und jetzt ist wirklich mal der Käse dran. Mein Gast heute ist die Köchin, Sommeliere und Käseversteherin Ursula Heinzelmann, die wie keine zweite über Käse spricht, sodass man einfach nur richtig großen Appetit bekommt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört.
Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post.
Es gibt ja Leute, die mögen keinen Käse. Thomas Anders, der hier neulich im Podcast war, mag keinen Käse, hat sein Kochbuch vorgestellt. Ich mag Käse sehr, sehr gerne. Ich bin aber nicht besonders abenteuerlustig, was Käse angeht. Ich probiere wohl alles, aber ich kaufe immer den gleichen Käse. Die Frau, die hier neben mir steht, die kauft definitiv nicht immer den gleichen Käse. Die kauft ganz außergewöhnliche Käse in der ganzen Welt, kann man fast schon sagen. Die kennt sich mit Käse ausgezeichnet aus. Käse ist ein bisschen ihr Herzens- und Lebensprojekt. Herzlich willkommen im Podcast, Ursula Heinzelmann.
Danke. Ja, Herzens- und Seelenthema, stimmt, hat sich dazu entwickelt.
Wir müssen gleich darüber sprechen, was den Käse so charmant und unwiderstehlich macht. Aber jetzt sind wir erstmal hier vor einer Käsetheke und ich bin einfach so gespannt zu hören, was Ursula Heinzelmann denkt, wenn sie vor einer Käsetheke steht. Bitte einmal laut denken für mich.
Sehr gut, ja, wo ich gleich anmerken muss, charmant ist ein interessantes Wort bei Käse. Der ist nicht immer charmant.
Immer charaktervoll vielleicht, könnte man sagen.
Na, auch nicht immer, leider. Das ist genau die heutige Tendenz, der es entgegenzuwirken gilt, indem man eben nicht immer das Gleiche kauft und nicht das Glattgebügelte.
Und wir sind ja jetzt hier in einem jetzt recht gut sortierten, recht großen Supermarkt, aber jetzt nicht in etwas, wo man sagen würde, okay, außergewöhnlich und so, die verkaufen vollkommen am Massengeschmack vorbei. Es ist ja kein handverlesenes kleines Mini-Käsegeschäft, wo einer nur das verkauft, was sein Herz ihm sagt, sondern hier geht es ja schon darum, Kunden zu befriedigen und denen das zu geben, was sie wollen. Also findet
man... Das eine widerspricht nicht dem anderen.
Inwiefern?
Kunden zu befriedigen und glücklich zu machen und verkaufen sollte eigentlich eine Schnittmenge sein, die relativ beträchtlich ist.
Eigentlich schon. Und das interessiert mich aber gerade. Was finden wir denn hier jetzt vor? Weil, also als normaler Konsument ist man ja wirklich so, man kauft das, was man als Kind immer gerne gegessen hat.
Ist das so?
Ich glaube schon. Ja, ich glaube, es ist viel Gewohnheit dabei. Ich glaube, dass man mal was Neues probiert, wenn man jetzt so beim Wocheneinkauf ist. Vielleicht eher nicht. Aber egal, mich interessiert, was Sie denken, wenn Sie hier stehen. Und was sehen Sie hier? Was interessiert Sie?
Also es ist eine schöne Käsetheke, ja, und natürlich auch gemischt, weil Geschmäcker sind ganz unterschiedlich. Ja. Das ist in der Musik so, das ist beim Wein so, der da drüben steht, überall so. Ich trinke zum Beispiel nur alkoholfreies Bier von Marken, wo andere sagen, Gottes Willen, wie kannst du nur? Ja. Aber man findet aber auch für jeden Geschmack quasi und in jeder Qualitätsstufe etwas an jeder Käsetheke. Wirklich an quasi jeder. Die muss noch nicht mal so gut sortiert sein. Hier zum Beispiel fällt mir sofort einer meiner Lieblingskäse ins Auge, nämlich Mimolette.
Ah, das ist der Runde da in der Mitte.
Sehr, sehr interessanter Käse, wo die meisten, ich stand ja gerade eben auf dem Gourmet-Festival hier mit Käse und die meisten sagen so, ah, das kenne ich, das ist Cheddar. Das ist kein Cheddar, weil er orange gefärbt ist, schon von Alters her, also eigentlich seit dem 17. Jahrhundert. Das ist ein Käse, der aus Flandern kommt, also die äußerste nordöstliche Ecke Frankreichs an der holländischen Grenze. Und es ist auch ein Käse, also man muss sich vorstellen, wie so eine sehr Edamer-Kugel, ja, aber nicht mit Wachs überzogen und wirklich poppig orange, ein Hartkäse, der aber beileibe nicht so hart ist, wie er aussieht.
Er ist wirklich sehr hart.
Nicht ganz grässlich, aber nein, er ist überhaupt nicht. Der Name kommt nämlich eigentlich von Mimu, also Mimolette, Mimu, halb weich.
Faszinierend. Okay, und wieso ist der so orange?
Die Farbe, genau, ist, dass den an sich die Holländer entwickelt haben, so nach Gouda-Edamer-Vorbild. Und der ist sehr beliebt gewesen, auch über die französische Grenze dort bei Lidl hinweg. Und dann aber Handelskrieg, damals nicht anders als heute. Minister Colbert sagt, nee, Kinas, also Geld für Käse nach Holland, das machen wir nicht mehr. Macht mal den Käse selber, das könnt ihr auch. Ne? Dann machen die guten Leute von Lidl also einen sehr ähnlichen Käse. Um aber zu zeigen, dass sie gute Patrioten sind und nicht etwa heimlich doch holländischen Käse gekauft haben, färben sie ihn mit einem Gewürz, was damals super neu und modern war, nämlich Anatto. Da Kolumbus war ja quasi gerade so in Amerika gewesen und dort gibt es einen Strauch, der auch Orleans-Strauch heißt. Und dessen Samen, die Anato-Samen, sind super farbintensiv. Also man braucht wirklich nur ganz, ganz wenig und es hinterlässt keinerlei Aroma, um Käse. Und damals, man hat es auch traditionell für Butter genommen, wenn die Winterbutter so ein bisschen blass ist und am Markt auch nicht so erfolgreich, kann man da so drei Körnchen reintun und dann, ja. Und das ist der Miolet. Und hier ist er 18 Monate gereift. Da ist er schon wirklich auch sehr, der ist überhaupt nicht scharf in irgendeiner Sicht, aber ausdrucksvoll. Also es wäre vielleicht einer meiner einsame Inselkäse.
Wow, cool. Jetzt haben wir natürlich Glück, wenn mal der Podcast kommt, dann wird auf jeden Fall hier auch gebohrt. Hier diese schönen bunten oder in buntes Wachs verpackten, was ist das eigentlich?
Cheddar.
Cheddar-Käse, ja.
Das ist tatsächlich Cheddar. Und da sehen wir auch, dass Cheddar nicht immer, beileibe nicht orange gefärbt ist. Das ist ein...
Stimmt, der da ist recht hell. Ich finde ja Cheddar eigentlich nur gut, wenn er alt ist.
Ja, über Cheddar könnten wir jetzt auch lange reden, weil Cheddar ist in der englischsprachigen Welt... kolonial und imperialistisch geprägt.
Wirklich?
Naja, nein, ist einer der weit verbreitetsten Käse in der englischsprachigen Welt und er ist nicht geschützt. Das heißt, jeder kann auch Cheddar machen. Gibt es in wahnsinnig vielen Varianten und von wirklich, also hier so in Blockform, also ja, kann man auch essen, das ist vollkommen okay. Passt auch gut auf den Burger. Bis zu ganz großartige Hofkäse.
Und hier ist ein norwegischer Käse. Ich glaube, in meinem Leben habe ich noch nie norwegischen Käse gegessen.
Das, glaube ich, möchte ich widersprechen.
Weil?
Sie haben noch nie Jarlsberg gegessen?
Nee.
Okay.
Ich sag ja.
Jarlsberg?
Ich habe noch viel zu tun mit meiner Käsekarriere.
Ja, auch.
Ist ja, der Moment gut, Brandsdalen.
Das ist ein sogenannter Brünost oder Gateost an sich, der... Ja, eigentlich gar kein Käse ist. Den dürfte man gar nicht in die Käsetheke tun, sondern den müsste man irgendwo in Richtung Schokolade oder Praline oder so tun. Ja.
Aha.
Es ist eingekochte Molke, die dann über 24, 36 Stunden, die dann karamellisiert, weil ja dort immer noch Zucker, also Milchzucker drin ist und Eiweiß. Ist karamellisiert, gibt super viel Umami. Also das ist wie so ein, also eine Mischung zwischen Marmite, dieser Hefeaufstrich, ja.
Oho.
Und ein kleines bisschen Nutella drin.
Das ist krass. Okay, das muss ich auf jeden Fall irgendwie probieren. Sieht super interessant aus.
Käse dabei denken.
Ah, verstehe, okay. Also lieber zum Dessert.
Das ist was ganz, ganz anderes.
Ja.
Und ist ganz, also kann man ganz großartig auch mit kochen. Ja. Super.
Ich verstehe jetzt nicht 100%, muss ich echt sagen, die Systematik hier. Hier hinten sind so ein paar Blauschimmelkäse, Gorgonzola, Sauerkraut und so. Roquefort. Und dann kommt so ein bisschen was Britisches und anderweitig Ausländisches. Aber es liegt auch ein Edamer dazwischen. Macht das Sinn?
Käsetheken kann man ganz, ganz unterschiedlich gliedern.
Okay.
Und offensichtlich macht es hier für die Käufer und Verkäufer Sinn.
Okay, gut.
Also, wir können hier mal so ein bisschen weiter.
Ich muss kurz einmal das hier. Das springt mir sehr ins Auge. Angelus de la Mer heißt da möglicherweise. Da sind Meereseigen drin. Paniermehl und Cidre abgefahren.
Ja, man kann alles Mögliche machen. Käse wehrt sich nicht. Also dort ist ein Camembert auch mit Calvados. Das ist auch sehr beliebt. Dann gibt es immer wieder gerne Trüffel, der mit Brie gefüllt ist.
Das wäre nicht schlecht.
Brie, der mit Trüffel gefüllt ist. dann dort... ein Friar Savarez, ein Frischkäse, der ist offensichtlich mit Cranberries irgendwie, dann hier einer mit Kräutern eingelegt. Wie gesagt, Käse wehrt sich nicht. Da ist auch schon die Trüffelkäsetorte.
Ja. Ah, das stimmt.
Ja. Und es kann alles super gut schmecken. Ich persönlich bin ein ziemlicher Purist, denn ich finde es ja ganz großartig, wie aus Milch, man kann aus ein und derselben Milch eine wahnsinnige Bandbreite am Käsen machen.
Wie das geht, darüber müssen wir uns gleich nochmal im Detail unterhalten. So, wir können ja noch ein kleines Stück weitergehen. Jetzt kommen wir hier in diesen Bereich der eher härteren Käse, glaube ich. Sieht so aus.
Ja, da ist dann das, glaube ich, wo viele immer zum Gleichen greifen, weil die relativ ähnlich daherkommen. Also vom Aussehen her. Und da ist es dann gar nicht mal so einfach zu unterscheiden, wie unterscheide ich die? Sagen wir mal so.
Ja.
Ja.
Gibt es da denn große Qualitätsunterschiede?
Ja, selbstverständlich. Das kommt, wenn wir nur einfach nur bei Kühen bleiben, um schon Ziegen und Schafen und Büffeln und so weiter ganz zu schweigen, dann können Kühe, ich meine, die Milch ist ja nicht da, damit wir Käse essen können. Die Milch fließt ja, damit junge Tiere groß und stark werden. Punkt. Und wir haben irgendwann entdeckt, dass ganz wunderbarerweise Wiederkäuer etwas können, was wir Menschen nicht können, nämlich sich ausschließlich von Grün ernähren. Ausschließlich. Da gehen wir elendlich zugrunde. Das heißt, ursprünglich ist es eine symbiotische Beziehung. Wiederkäuer erlauben uns oder haben uns erlaubt, in Landschaften zu überleben und überhaupt zu existieren, wo wir nicht hätten existieren können, weil man dort die Böden zu steil, zu karg sind, um irgendwas anzubauen oder genug anzubauen oder auch es zu hoch ist und deshalb die Sommerzeit, die Vegetationsperiode zu kurz. Und deshalb Wiederkäuer können diese Grünflächen, die es dort gibt, also Bergweiden zum Beispiel, nutzen und sind auch noch so drauf, so freundlich, dass sie uns von der Milch, die eigentlich für ihren Nachwuchs bestimmt ist, auch noch was abgeben können. Und je nachdem, wie weit wir jetzt da reingegangen sind als Menschen und gezüchtet haben auf ausschließlich Milch, 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 ist dann auch die Qualität. Also eine Kuh, die wirklich nur noch, wo ich vorne Soja und anderes Getreide, also Kraftfutter, reinstopfe schon beinahe, wofür die Kuh überhaupt nicht ausgelegt ist mit ihren wunderbaren 4 Mägen und dann hinten bis zu 10.000 Liter, 10.000 Liter, also das muss man sich mal so vorstellen, übers Jahr raushole, die Milch schmeckt dementsprechend. Und dann gibt's das Gegenteil dazu, wo ich wirklich nur wenig und die Kuh wirklich im Sommer oben auf die Alpweide, Naturweiden mit einer wahnsinnigen Biodiversität lasse und dann die Milch auch sehr schonend verarbeite, die Käse entsprechend reifen lasse. Dann gibt's Käse, die eine Geschichte erzählen, ohne dass ich da Pfeffer reintue, Senf reintue, sehe ich hier gerade so, Heublumen außen rauf tue. Die Heublumen, die sollen vorne in die Kuh reingehen.
Das heißt, entscheidender als jetzt, ob welches Fähnchen hier auf dem Schild pappt, also ob ein Schweizer oder ein italienisches oder ein deutsches oder ein österreichisches, in erster Linie erstmal entscheidend ist die Frage, wie ist das eigentlich hergestellt und wie nah ist das noch dran an dem, wie es mal war?
Genau, genau. Also kommen wir wieder aufs Bier zurück, ja, das Bier aus der Riesenfabrik schmeckt halt dementsprechend, ja? Da helfen dann auch irgendwelche Werbekampagnen mit großen Segelbooten nicht.
Heißt eigentlich, Bio wäre eine gute Idee?
Bio ist immer eine gute Idee, grundsätzlich, weil Bio schon mal gewisse Dinge weglässt. Also Bio ist nicht die goldene Lösung, aber Bio lässt schon mal gewisse Dinge weg, die da draußen nicht unbedingt förderlich sind. Und nochmal dazu, also was auch, worüber man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen sollte, ist tatsächlich Käse von Tieren, die auf der Weide standen. Weil jede Weidefläche fördert nicht nur Biodiversität, wenn es Naturweiden sind, sondern solche Weideflächen sind wahnsinnig gute CO2-Speicher. Wenn wir nämlich Kühe auf diese Art und Weise halten, sind die das ganze Gegenteil zum Klimakiller. Zum Klimakiller machen wir die erst. Und das können wir an der Käsetheke mit bestimmen, was da passiert. Und auch hier wieder ganz wunderbar, also einer der am weitesten verbreiteten Käse und einer der am meist produzierten in Frankreich ist Comté aus dem Jura. Und den gibt es an beinahe jeder Käsetheke und der ist eigentlich immer irgendwie gut. Und hier gibt es ihn sogar so, mal gucken, von 6 Monate greift, da wird's gerade so, fängt's gerade an interessant zu werden, weil als großer Hartkäse, reift der sehr langsam, dann gibt's ihn mit 12 Monaten, dann gibt's ihn mit 20 Monaten, 24 Monate und hier oben steht's 36. Wobei jetzt nicht immer älter, immer besser ist, sondern sie verändern sich halt. Ich finde, also ab 12 Monaten wird es richtig gut. Und wenn es dann noch aus einer guten Reiferei ist, also von einem guten Affineur, dann ist es richtig toll.
Dann lassen wir uns mal ein bisschen das einkaufen und dann probieren wir das. So, jetzt liegen hier lauter kleine, weiß verpackte Pakete. 1, 2, 3, 4, 5 Stück.
Und eigentlich bräuchten wir nur einen, um uns ganz lange zu unterhalten.
Das stimmt.
Aber ja.
Und gleichzeitig könnte man noch stundenlang weiterkaufen.
Genau, die sind jetzt ein bisschen kühl, so direkt aus der Theke. Das ist mal der erste Hinweis. klar, wir bewahren Käse im Kühlschrank auf, ja, aber wir nehmen ihn tunlichst eine halbe Stunde vorher, sagen wir mal so, durchschnitt raus, damit er auf Zimmertemperatur, also eine nicht zu warme Zimmertemperatur kommt. Es ist beim Käse nicht anders als bei uns. Wenn es uns zu kalt ist, dann sind wir auch sehr verkrampft und erzählen nicht viel. So, jetzt habe ich hier Franc-Comté, einmal 12 Monate und einmal 36 Monate.
Jetzt muss ich raten, welcher ist.
Ja, das ist, wie sieht's
denn? Also ich denke, der ist der ältere hier, der hintere.
Warum denn?
Weil da so größere Salzkristalle drin sind. Von hier aus.
Oh, super Stichwort. Aha. Ja, also Kristalle
oder
sind
so
ein Zeichen der Reife, in Hart, also 99% bei Hartkäsen. Aber, und da sind sie jetzt nicht die Einzige, aber es sind keine Salzkristalle. Das sind die allermeisten. Würde aber überhaupt gar keinen Sinn eigentlich physikalisch machen.
Das einfach so hingenommen, als mir das mal irgendwer jemand erzählt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer.
Okay, wenn man die jetzt wirklich mal so rausknubbeln würde und probieren, würde man auch schon, es schmeckt nicht nach Salz. Salz würde sich auch einfach, warum sollte Salz nachträglich kristallisieren?
Chemie abgewählt, sehr früh.
Okay. Nein, es ist, also was passiert bei Reife? Das sind ja jetzt hier 24 Monate Unterschied, was schon ziemlich lang ist, 2 Jahre. Ja? Deshalb muss auch der Ältere auch teurer sein, weil es eine Investition, ja. Dabei verändert sich der Käse und er verändert sich, das nennen wir Reife. Käse ist ja ein Konzentrat, hauptsächlich aus Fett und Eiweiß. Noch viele andere Stoffe, aber das sind die Hauptkomponenten. Und vom ersten Moment an, wenn wir diese geronnene Milch, dickgelegte Milch, geformt haben zum Käse, vom ersten Moment an setzt diese Reife ein. Und dabei baut sich das Fett und das Eiweiß ab. Also es ist so wie bei uns, also ich bin auch nicht mit grauen Haaren auf die Welt gekommen. Ne? Wir zersetzen uns auch so mit der Zeit. Und dabei verändert sich die Textur. Und es ist schön, wie bei jedem Abbauprozess, man denke nur so an verrottenes Laub zum Beispiel im Herbst, entstehen ganz viele Nebenprodukte, die sehr viel aromatisch sind. Ja? Und dabei zersetzt sich ganz vereinfacht gesagt, zersetzt sich das Fett zu Fettsäuren. Das kennen wir zum Beispiel auch von Schinken. Gereifter, teurer Iberico-Schinken, das hat ein ganz anderes Aroma und das Fett eine ganz andere Konsistenz als ein ganz junger Schinken. Ne? Und das Eiweiß, das Protein, zersetzt sich zu Aminosäuren. Und um auf die Kristalle zurückzukommen, eine dieser Aminosäuren hat die Tendenz, auszukristallisieren. Und das sind diese Kristalle. Diese Aminosäure heißt Tyrosin, das ist so der Fun Fact. Ja. Tyr ist der Käse im Griechischen. Deshalb sind wir auch, die wir gerne an die Käsetheke gehen, Tyrophile, Käseliebende.
Oh, wie schön. Tyrophil, das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Okay, so, jetzt kommt schon der dritte Käse hinzu.
Ja, weil Comté ist wirklich, ist wie gesagt eigentlich immer eine Bank, wenn er nicht allzu jung ist. Also wie gesagt, unter 6 Monate sind die eigentlich noch gar nicht richtig Käse, weil dieser Reifeprozess noch gar nicht richtig gegriffen hat. Das ist so wie, das kann Spaß machen, gar kein Problem. Das ist wie so ein kleines, knuddeliges Kind. Ist knuddelig, aber so richtig.
Unterhalten kann man sich mit dem noch nicht.
Genau. Und dann gibt es so eine Phase, und da kann man leider bei 6 Monaten gerade so reingeraten. Da sind die Teenager, da wissen sie gar nicht so, ob sie noch Kind sind oder schon erwachsen. Erzählen nicht viel, sind picklig. Man weiß, es steckt was Gutes drin, es wird was Gutes rauskommen. Aber im Moment ist es gerade nicht so. Und dann blüht das Ganze auf.
Okay, also 12 Monate ist erstmal, da fängt es an, hast du schon gesagt.
Da wird es richtig, richtig schön.
Gut, und was ist jetzt das hier, wo sich so eine dunkle Ader durchzieht?
Na, wir probieren jetzt erstmal diese beiden.
Achso, wir probieren erstmal die. Okay, der liegt hier jetzt erstmal nur. Alles klar. Gut. Yes, please. Also, jetzt fangen wir mit dem 12-Monatigen an.
Wir fangen mit dem 12-Monatigen an. Und wenn wir das probieren möchten, dann gucken wir wirklich immer, dass wir ein Stück haben, wo auch Rinde mit abgebildet ist, dass wir nicht so einen kleinen Knubbel haben, nur so einen kleinen Würfel. Denn wir möchten sehen.
Essen wir die Rinde?
Wir probieren zumindest die Rinde, wenn wir interessiert sind. Okay. Weil viele Rinden, also Naturrinden, sind ganz prima, ja. Und dann riechen wir daran. Und es ist ganz schön, wenn man Käse richtig, also wirklich so mit allen Sinnen
einmal durchbrechen.
Man bricht ihn einmal und riecht an dieser Bruchfläche. Und zwar richtig riechen, ja, richtig schnüffeln. Weil dieser Geruchssinn ist ein ganz großer Teil dessen, was wir Geschmack nennen.
Ich finde, der riecht sehr frisch irgendwie.
Und nussig, also das kommt so bei Käse eben so schnell so hoch. Wenn man aber mal richtig drüber nachdenkt, was für Nüsse, frische Nüsse, geröstete Nüsse. Also ich, hier wäre ich jetzt nicht so gleich bei Nuss. Aber eigentlich ist keine Beobachtung, keine Anmerkung falsch. Ja? Das kann sehr persönlich sein. Das ist ja immer noch relativ nah an der Milch. Da sind aber auch so leichte Röstaromen, finde ich eher. Da.
Ich denke an Pinienkerne, aber es kann auch wieder eine Assoziation sein und kein Geruch.
Ja.
Darf man jetzt das essen?
Okay. Kann man ein Stück in den Mund nehmen und zwar nicht einfach runterkauen. Käse essen könnt ihr alle alleine. Also da braucht ihr keinen Experten für. Sondern zerdrückt dieses Stück oben mit der Zunge am Gaumen. Und es geht sogar bei richtig harten Käse. Also und dabei werden erstens sehr viel mehr Aromen frei. Der Geschmack entwickelt sich ganz anders. Und man kann die Textur beobachten. Wie bricht der? Ist der elastisch? Oder bei weichen Käsen schmelzen die? Ja, aber wie schmelzen die? Wie Butter oder wie Sahne oder wie Schnee?
Ne? Der schmilzt erstaunlich schnell. Also wenn man ihn so zerdrückt, das ist ja krass.
Und hier typischerweise diese Käse, das wird erst so ein bisschen sämig. Ja? Und dann ist es wie so eine wunderbare Käsesoße und löst sich ziemlich schnell auf. Also da bleibt auch nichts kleben. Und dieses Texturempfinden, das geschieht ja jedes Mal, wenn wir was in den Mund nehmen. Wir konzentrieren uns halt nur nicht so drauf. Wir nehmen es nicht so bewusst wahr. Aber das entscheidet auch zu einem ganz großen Teil, ob wir sagen, oh ja, ich möchte mehr davon oder nee, gefällt mir nicht. Machen wir uns bloß nicht so klar. Weil wir möchten immer, dass es angenehm im Mund ist und das, was abgeht. So, deshalb mögen wir auch diese Kristalle, die hier noch gar nicht ausgeprägt sind, so sehr gerne. Und dann kann man da mal so ja, süß und säure und salzig und bei anderen Käsen mit da nachdenken. Hier ist das zum Beispiel also ein guter Comté, 12 Monate, ist super ausgewogen. Ja, da ist natürlich was Nussiges, und da könnten wir jetzt lange reden, was für Nüsse und wie und was. Was Nussiges bei, aber da ist auch, sind für mich auch immer so ein bisschen getrocknete gelbe Früchte. Ein bisschen erinnert mich das auch an Tabak, an so hellen Tabak. Ja. Mhm. Und es ist ausbalanciert, das Salz ist gut eingebunden, weil manche Käse leben einfach nur vom Salz letztendlich. Ja. Und es ist doch ganz erstaunlich, wenn wir uns jetzt einen Schluck Milch vorstellen, wie aus diesem Schluck Milch, also was heißt Schluck, hier stecken in jedem Kilo stecken ungefähr 10 Liter Milch. Ja? Das ist ja eine Konzentration auch.
Naja, das ist sowieso, finde ich, für mich eines der erstaunlichsten Dinge überhaupt, dass es Käse gibt. Also da muss man ja erstmal hinkommen. Und dann diese Vielfalt von Käsen. Also ja. Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Jahrhunderte, auf jeden Fall Jahrtausende wahrscheinlich, Jahrtausende, die Menschen daran gebastelt haben. Und es immer noch weiter verfeinert haben und immer noch überlegt haben, was können wir noch machen. Manche Zufälle einfach dazu geführt haben.
Es sind nur Zufälle. Es ist Zufälle und Überlebenswillen. Naja, nicht nur Zufälle, aber es sind ganz viele Zufälle. Weil letztendlich, um darauf zurückzukommen, geht es nur darum, zu überleben. Also wir kaufen jetzt Käse so, es ist auch für in manchen Fällen natürlich so 36 Monate. Das ist auch ein Luxusprodukt, ja. Aber wir können auch ohne leben. Aber ursprünglich ist es ja so, dass die, wenn wir bei Kühen bleiben, wie gesagt, auch die nicht das ganze Jahr Milch gegeben haben, sondern Kalb wird geboren und dann fließt Milch so lange, wie Kalb säugt und dann wird Kuh irgendwann wieder schwanger. Das heißt, tendenziell gab es, das ist auch saisonal bedingt, im Sommer die meiste Milch und dann wurde es irgendwann wieder ganz schlecht mit Milch. Das heißt, ich musste als Mensch musste ich diese Milch in ihrer Entwicklung, die ja sofort anfängt, sich zu verändern, sehr, sehr schnell, frische Milch, geht sofort Richtung Säuerung. Und das ist ganz normal, das will die Natur so, es ist so angelegt. Ich möchte die irgendwie haltbar machen. Und haltbar machen heißt ja immer nur, dass ich diese Veränderungsprozesse verlangsame. Ja? Das heißt, ich habe nach dem, was mir möglich war und was funktioniert hat in meiner Situation, und es ist ganz anders, ob ich irgendwo in einem milden Meeresklima bin, wo die Luft relativ feucht ist, oder ob ich irgendwo auf den Bergen bin, wo es nachts sehr kalt wird und die Luft sehr trocken ist, habe ich versucht, so zu beobachten, was passiert da und wie kann ich eingreifen, um das, damit ich im Winter auch noch Proteinversorgung habe. Oder ich habe so viel Milch, meine Milke dann morgens und abends, das ist schon relativ viel von so einer Probe, dass ich vielleicht damit zu meinem Nachbarn oder auf den nächsten Markt gehen kann oder in die nächste Stadt und mir ein paar Schuhe gegen Käse. Also, er muss aber der Käse so.
Die Milch schleppen ist schwierig, ja.
Genau.
Aushalten, ja. Ja, ich muss die ganze Zeit denken an ein Interview, was ich vor kurzem gemacht habe mit Philipp Kaufmann von Original Beans Schokolade. Und wir haben darüber gesprochen, das musste ich leider aus dem Podcast rausschmeißen, wie Schokolade eigentlich entstehen konnte, was ja auch ein wahnsinnig aufwendiger Prozess ist. Und erstmal muss es ja dazu kommen, dass überhaupt jemand diese Bohne findet und dann auch noch fermentiert. Und er sagt, naja, aber es ist ja vorstellbar, dass ein Tier die Frucht frisst und die Bohne dann im Verdauungstrakt des Tieres quasi fermentiert und dann jemand kommt und die probiert. Aber ne, also das heißt ja einfach, man muss immer alles probieren, auch wenn es einem vielleicht nicht direkt auf die Zunge springt, denn dann kriegt man offenbar gute Sachen mit. Das ist so meine Quintessenz aus. Aber naja.
Ja, genau. Nein, es ist ganz oft etwas beobachten, also ganz viel Empirisches, was sowieso in der Natur passiert.
Ja.
Und anstatt zu sagen, es ist ein Unfall und es ist schief gelaufen, sagen, was ist denn da eigentlich dran? Da ist okay, das hat vielleicht Potenzial.
Ja. Naja, ich meine, wie kommt man darauf, dass etwas aus dem Magen des Kalbs, wenn ich richtig liege, aus dem Verdauungssystem des Kalbs, dazu führt, dass aus Milch Käse wird?
Nicht ausschließlich, aber ja, Lab, das ist genau, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil letztendlich ja Jäger und Sammler jagen und manchmal ist dann vielleicht auch ein Tier dabei, was noch jung ist und was noch säugt und was auch gerade Milch getrunken hat. Und unsere Vorfahren haben als Jäger natürlich alle Innereien, sie waren sehr wertvoll, weil die sehr nahrhaft sind. Die haben das alles ganz genau angeschaut und die haben das natürlich auch probiert, was da in diesem Magen drin war. Wenn die Milch gerinnt sofort, die wird sofort sauer im Verdauungssystem. Das wissen alle, die stillen und, ne?
Das ein Kind schon mal gereiert hat. Ja, weiß ich.
Genau. Und dann wird die Milch auch gerinnt und wird fest im Magen, weil nur so kann der Körper ans Kalzium kommen. Und bei Kälbern, also bei Wiederkäuern, ist es ganz ausgeprägt, weil die produzieren im vierten Magen, in dem sogenannten Labmagen, solange sie überhaupt noch einen Tropfen Milch zu sich nehmen, eben dieses Enzym, um die Milch ganz sicher zum Gerinnen zu bringen, was wir Lab nennen und was hauptsächlich aus Chymosin besteht. Und natürlich haben die das probiert und es ist quasi eine Art Cream Cheese, eine Art Frischkäse, also Frischkäse ist, aber das ist das deutsche Wort dafür, ja. Eine Art Streichkäse, sagen wir mal so. Ja? Und das muss man sich jetzt nicht wie Philadelphia vorstellen, weil das ist schon ziemlich extrem. Aber wenn wir an all die Würzpasten und Miso und so weiter denken heutzutage, dann ist es eine Art Würzpaste. Und wir reden von Zeiten, wo unsere Vorfahren keinen Gewürzschrank hatten mit einer Riesenauswahl und Ketchup und Chutneys und so.
Und dann probiert man das und es ist so Explosion.
Genau. Und dann denkt man so, hey, das ist eigentlich irgendwie ganz spannend. Wie ist denn das jetzt? Und dann haben sie halt frische Milch in diese Mägen getan und es gibt immer noch einen Käse, der so gemacht wird in Sardinien, Calle de Cabredo, nämlich in dem Fall Lammmägen oder Ziegenmägen tut man Schafsmilch.
Okay, abgefahren. So, jetzt haben wir einen Schluck Wasser genommen und müssen mal, glaube ich, weitermachen mit dem nächsten Conté.
Genau, wir probieren
jetzt. Wie alt ist der jetzt nochmal? Entschuldigung.
Der ist 36
Monate. 36 Monate alt, also.
Also schon zwei Jahre
älter. Die Pubertät deutlich überschritten.
Ist deutlich, der bricht auch eher so, wie man ihn schneidet. Ja. Ja. Also die Textur verändert sich ganz extrem. Er ist dunkler. Hier kann man die Kristalle quasi sehen. Ja. Bitte schön. Und die Rinde ist deutlich dunkler und bröckelt auch so ein bisschen ab. Das ist alles okay. Anders. Der riecht ganz anders, oder? Wie riecht der?
Säuerlicher für mich.
Okay.
Hat aber auch eine Frische noch immer, obwohl der schon jodalt ist.
Naja, er wird
Er wird ein bisschen, ich würde sagen,
beinahe dunkler in den Aromen. Mhm. Und hier geht, also für mich, ich bin, wie gesagt, nicht so ein Wahnsinn.
Ein bisschen bitter auch.
Von sehr, genau. Es geht, weil die Säure sich auch immer weiterentwickelt und die geht dann ein bisschen, tendiert ein bisschen ins Bittere. Er hat nicht mehr diese schönen, süßen, fruchtigen Aromen. Ne? Ich bin nicht so ein Riesenfan davon, aber manche finden es super. Mir gefällt besonders die Textur sehr gut, weil das wird sehr mürbe, sehr brüchig. Ja, braucht man auch nicht in großen Dosen, sondern ist einfach mal sehr interessant. Wir haben jetzt hier über die Rinde noch nicht so richtig gesprochen, in beiden Fällen.
Ich habe die probiert, sie war hart und hat nicht viel nachgeschmeckt.
Ja, wenn man sie wirklich richtig, ist nämlich ganz interessant, weil sie eigentlich so ein bisschen einen holzigen Ton beinahe mit reinbringt. Ja?
Die Rinde finde ich gut, die schmeckt ein bisschen nach Tabak.
Okay.
Für mich.
Okay.
Oh, aber sehr bitter.
Hui. Ja, und bitter ist eine interessante Geschmacksrichtung, weil ganz ohne bitter, also es hat manchmal so einen negativen Beiklang, aber ganz ohne bitter ist das Leben super langweilig. Und wir mögen ja eigentlich bitter. Es ist bloß, es ist ein, wir müssen bloß erst dahin sozialisiert werden. Also wenn wir an Kaffee denken oder eben Schokolade, bitter ist super.
Ja? Eigentlich ist bitter ja auch sehr gesund, aber gilt das auch für Käse? Denn bitter jetzt in Gemüsesorten zum Beispiel, das gilt ja als sehr, sehr verdauungsförderlich.
Nicht das Bitter an sich ist gesund, sondern die Stoffe, die bitter.
Ja, ja, ja,
genau. In dem Fall, nein, bei Käse würde ich das nicht so hin.
Das ist einfach nur interessant.
Ja, und hier aber der dritte mit der... Mit der wo die Rinde, wenn gerade nicht das Papier drauf ist, eher so orange ist und dünner, ein bisschen weiß überzogen. Er ist etwas weicher, elastischer, also ein Schnittkäse. Und er hat in der Mitte so eine dünne Ascheschicht. Das ist kein Blauschimmel, sondern Asche. Das ist Morbier, M-O-R-B-I-E-R geschrieben. Und das ist sozusagen der kleine Bruder vom Comté. Und deshalb habe ich ihn mitgenommen. Weil Comté ist ein Genossenschaftskäse, ist ein ganz tolles System da im Jura. Ja, mehrere Milchbauern tun sich zusammen und betreiben zusammen eine Käserei, in dem diese großen, also um die 30 Kilo schweren Comté-Laibe gemacht werden. Dann, wie gesagt, früher die Kühe haben nicht das ganze Jahr über Milch gegeben, sondern zum Herbst hin wurde das sehr wenig. Und dann hat sich diese Genossenschaftskäserei nicht mehr gelohnt. Dann haben die Bauern das bisschen Milch, was es noch gab, selber auf dem Hof verarbeitet. Und sie haben abends gemolken, haben das sofort verkäst. Heute käst man generell eigentlich nur einmal am Tag, morgens nach dem Morgenmelken und verarbeitet Abend- und Morgenmilch zusammen. Damals, vor Zeiten moderner Kühlung, hat man einfach die Milch sofort dickgelegt, hat die in die Form gefüllt und der hatte aber so wenig Milch, dass die Formen abends nur halb voll wurden. Dann hat man Asche, die sowieso von der Feuerstelle da war. Man hat immer das genommen, was vorhanden war. Ja. Asche rübergestreut zum Schutz vor Fliegen, Maden. Ja. Und hat dann morgens wieder gemolken und hat die Formen voll gemacht. Und daher, darauf geht diese Ascheschicht zurück. Heutzutage natürlich ist das alles nicht mehr notwendig. Ja? Die Kühe geben mehr Milch, man hat moderne Kühlungsmittel. Aber wie so viele Käse hat sich eine Notwendigkeit zu einem Kennzeichen eines bestimmten Käses entwickelt. Zu einem Morbier gehört einfach diese Ascheschicht, die man ansonsten nicht schmecken kann.
Alright. So.
Wie gesagt, sehr viel Asche ist auch sehr viel jünger. Der hat jetzt hier vielleicht...
Ich bin ja mal verwirrt, ehrlich gesagt, von Schnittkäse, weil ich immer denke, der, den wir gerade hatten, ist auch, muss, ich meine, den schneidet man ja auch, aber das ist ein Hartkäse dann, ne?
Das sind Kategorien, die sich jemand ausgedacht hat, ein Gesetzgeber, um überhaupt Käse einteilen zu können. Die Natur, von Milch zu Käse, kann man stufenlos von Frischkäse, also im feuchten Quark, zu einem wahnsinnig harten Käse alles machen. Alles dazwischen. Dass wir das Schnittkäse nennen, ist eine reine Schublade, die wir uns geschaffen haben, die nicht immer Sinn macht. Manchmal muss man Schubladen noch einfach neu beschriften. Ja. Ich
finde, der riecht sehr milchig.
Ja, der ist noch sehr nah an der Milch, ganz richtig. Er ist sehr elastisch. Er ist aber, wenn man ihn dann am Gaumen auch wieder so zerdrückt, er ist nicht elastisch im Sinne von wie so ein Gummiball, sondern er gibt schnell nach. Hier wird die Pasta ein bisschen sämiger, also ein bisschen noch, legt sich erst so ein bisschen.
Also wie so ein Gelee vielleicht so fast.
Genau. Ist ein bisschen, erinnert ein bisschen mehr an Bauernhof. Ja, Es liegt daran, dass die Rinde, die eigentlich sehr ähnlich behandelt wird, also immer abgerieben wird, ist noch viel jünger.
Und knirscht ein bisschen zwischen den Zähnen.
Die Rinde. Mhm. Und auf dieser Rinde nämlich hier, also bei dieser Art, das ist eine, sind so Rotschmierkulturen, sie zu erklären, jetzt hier vielleicht zu weit führen.
Nein, dabei.
Wir bilden in der Art gern so ein bisschen sandige Kristalle.
Genau.
Also ich finde es einen super schönen Käse.
Sehr, sehr frisch irgendwie auf so eine Weise. So, er hat sowas, ja, so richtig so, kleiner Bruder trifft es ganz gut. Das ist so ein bisschen, schmiegt sich auch ganz gut an irgendwie, ne?
Ja, ja. Weil es ein, der ist nicht kompliziert, der ist sehr zugänglich und trotzdem ist er nicht einseitig.
Ja. So, jetzt kommt was Kompliziertes bestimmt, ne?
Zur Abwechslung. Naja, mit kompliziert meine ich, es gibt manche Käse, die sind, die erschließen sich nicht sofort. Das ist wie manche Musikstücke oder manche Bücher. Da denkt man im ersten Moment, man, was soll jetzt das, das? Da ist nichts oder das sagt mir nichts. Und dann bleibt es aber doch irgendwie hängen. Und wenn man gewillt ist, sich weiter damit zu beschäftigen oder ein bisschen mehr darüber erfährt und erkundet, dann erschließt sich da auf einmal echt eine Riesengeschichte und eine sehr komplexe Geschichte.
Ursula Heinzelmann, die Frau, die mit den Käsen redet, und ich meine das ganz wörtlich, denn da kommt ja offensichtlich, also sie reden nicht mit den Käsen natürlich, aber die Käse reden mit ihnen und sie schreiben das dann auf und auch auf wundervolle Weise. Man hat es, glaube ich, schon gemerkt, sie sprechen ja auch sehr bildlich über den Käse. Wie ist das denn gekommen eigentlich, diese Leidenschaft? Denn es ist ja wirklich eine Leidenschaft, habe ich das Gefühl.
Naja, der Käse hat eigentlich eher mich gefunden. Also ich esse schon immer gerne Käse. Aber ich habe ursprünglich mal nach dem Abitur Köchin gelernt, habe dann ein Restaurant gehabt, war alles super, aber auch sehr viel Arbeit. Bin dadurch zum Wein gekommen, habe mein Sommelier-Diplom gemacht, ein Jahr lang. Habe dann einen französischen Wein- und Käseladen mit aufgebaut in Berlin mit einem Geschäftspartner. Da war der Käse schon sehr viel näher. Dann habe ich in der Zeit, ist auch so passiert, war alles nicht geplant, angefangen zu schreiben über kulinarische Themen im weitesten Sinne auch ein bisschen über Käse. Und dann habe ich relativ schnell über Käse so angefangen zu schreiben, wie es schon lange üblich ist, über Wein zu schreiben. Also mir begegnet irgendwie ein Wein, den ich interessant finde, den ich gut finde. Dann mache ich darüber ein bisschen mehr ausfindig. Wo kommt der her? Wie entsteht der? Und erfahre ein bisschen mehr über den Winzer. Dann idealerweise gehe ich den Winzer besuchen, gehe also an den Ursprung dieses Weines, gucke mir zusammen mit dem Winzer die Weinberge an, gehe in den Keller, schaue, was da passiert und probiere zusammen mit dem Winzer die Weine. Und darüber schreibe ich. Das ist eine Geschichte, die Geschichte, die hinter diesem Käse steckt, ja, diesem Wein steckt. Und da dachte ich, naja, Käse, das machst du ganz genau. So war für mich damals selbstverständlich. Und dann stellte sich heraus, dass es aber überhaupt nicht in der Welt des Käses, also dass Käse eigentlich teilweise sehr misstrauisch reagieren und anruft und sagt, ich möchte sie gern besuchen und gar nicht so richtig wissen, so was will ich jetzt mit der Frau? Aber trotzdem, das hat sich so einfach ganz schön entwickelt. Und dann gab es vor gut 10 Jahren in meinem Leben einen ziemlichen Einschnitt und ich musste mich ein bisschen neu aufstellen, auch wirtschaftlich. Und dann habe ich festgestellt, dass, was ganz klar war, über Wein schreiben sehr viele, der Markt ist sehr umstritten, währenddessen Käse wirklich, es ist immer noch eine Nische. Ne? Also der Käse ist eigentlich sehr, sehr, war sehr gut zu mir. Und und dann hat sich auch sehr schnell, habe ich angefangen, Verkostungen zu machen. Also ich mache regelmäßig seit 2014 in der Markthalle 9 in Kreuzberg die sogenannten Heinzel Cheese Talks, wo wir uns an einem Freitag einmal im Monat um einen Markttisch zu 15 zusammensetzen. Ich bringe ein paar Käse, spannende Käse mit und natürlich ein paar Flaschen Wein, weil, naja, ich meine, Freitagabend zum Käse ist schon ganz nett mit Wein, ne? Und dann verkosten wir den einen nach dem anderen zusammen, weil ich, das ist eigentlich so entstanden, weil ich dachte so, oh, ich reise so viel in der Welt rum, recherchemäßig, weil mich das auch so interessiert, und guck dann immer, was gibt's da für Käse? Wie gehen Menschen dort mit Milch und Käse um? Weil es immer sofort zur Geschichte, zum Leben an sich eigentlich führt. Und dann saß ich da mit Käsen, die es Ich dachte, die gibt's nie wieder in Berlin. Also mein Koffer ist da immer gut gefüllt und duftet immer. Und das muss ja noch 2, 3 andere Leute in Berlin interessieren. So sind diese Talks entstanden. Und Käse ist deshalb, also es gibt ja sehr viel Parallelen zwischen Wein und Käse. Beides sind haltbar gemachte Grundprodukte, die sich ansonsten sehr schnell verändern. Und trotzdem ist ein großer Unterschied, wir können ohne vergorenen Traubensaft sehr wohl existieren, wenn es vielleicht auch nicht so lustig wäre oder so erstrebenswert. Aber ohne Milch, ganz am Anfang zumindest, können wir nicht existieren. Das heißt, die Milch führt uns sofort wirklich nochmal viel, viel näher an Menschen und an menschliches Leben heran.
Alright, dann nähern wir uns doch jetzt nochmal ein Stückchen mit etwas, das ist
ganz reich aussieht, und auch reich. Einer meiner Lieblingskäse, nämlich Chaours aus der Champagne, einfach mal so als kleiner Joker dazwischen. Ja. Ein Frischkäse, ganz weiß. Aber Sie sind jetzt ganz baff.
Weil nee, gar nicht. Ehrlich gesagt denke ich gerade drüber nach, der Käse, den Sie vorhin gesagt haben, einer Ihrer Lieblingskäse ist, den haben Sie gar nicht mitgebracht.
Mimolette habe ich jetzt nicht mitgebracht.
Ja, muss ich den gleich mir noch holen. Okay, genau. Aber dann essen wir jetzt erstmal Frischkäse. Finde ich auch gut.
Ja, also es ist ein Frischkäse, das heißt, da ist ganz nah noch am Quark. Ich schneide mal auch einmal durch, damit man so anschauen kann.
Ganz nah am Quark.
Ja, in der Mitte hier. Ja. Wenn wir nur das Innere nehmen, dann ist der noch ganz nah am Quark, weil so fängt der Käse an. Ich lege Milch, wird durch Säure und Dick, wird in Dickmilch. Und wenn ich die Dickmilch abtropfen lasse, dann habe ich Quark. Wenn ich da noch ein bisschen Salz zugebe, dann habe ich Frischkäse. Wenn ich jetzt diesen Frischkäse reifen lasse und dabei ein bisschen begleite, dann bildet sich darauf, wenn ich das so begleite, eine weiße Rinde, eine sogenannte Weißschimmelrinde, wie beim Camembert, ne? Oder beim Brie, wie auch hier. Und unter dieser Rinde unmittelbar ist er deutlich gereift, da fließt er so ein bisschen. Ne? Und das ist das Spannende an diesem Chaours, dass er quasi aus 3 Texturen besteht, die auch alle zusammengehören. Davon gebe ich Ihnen jetzt mal ein Stück.
Und wäre der nächste Schritt denn jetzt sowas wie ein Camembert oder ein Brie?
Also, wir reden jetzt erstmal, wir probieren jetzt mal diesen.
Ja, nee, okay, das schon, aber ich nur damit ich verstehe, wenn das weitergeht, dann kommt da sowas dabei raus oder ist das dann ein ganz anderes? Okay,
nein.
Gut. Hat gar nichts miteinander.
Und der soll auch nicht, hier beim Chaours, der soll auch nicht, weil der ist nicht dazu angelegt, dass er noch weiter reift, sondern diese kleine Reifstufe, das ist schön.
Aber der riecht schon wirklich käsig. Der riecht nach Käse.
Der riecht nach Käse, aber der riecht auch noch ganz frisch, wenn man sich den frischen Quark vorstellt. Nice, auch mal in zerdrückt. Ganz frische, viel Säure, sehr lebendig. Und dann, wenn ich aber an dieses leicht geschmolzene, also dieses gereifte, dann kommt etwas, was beinahe an Camembert erinnert. Und dann kommt hinten mal die Rinde, die eher so ein bisschen was Erdiges, ein bisschen wie frische Champignon hat.
Ja, stimmt. Da sind die Champignons gerade.
Ja? Das heißt, der beginnt ganz heiter und lustig und bewegt mit dieser frischen Säure. Und endet dann aber etwas sehr, eigentlich ja, sehr fundierten.
Sehr komplex irgendwie, finde ich. Also das denkt man da auch nicht unbedingt, wenn man an jetzt Frischkäse denkt, ne? Dass da irgendwie Komplexität unterwegs ist.
Ja, das ist, also wenn er auch eben so gut, das ist jetzt aus roher, also nicht pasteurisierter Milch, wie auch der Comté, das hat immer Ausdruck. Das ist wirklich ein sehr schöner Chaours.
Ja.
Kriegt man auch nicht immer. Kompliment.
Wie schreibt sich der?
Chaours, wie gesagt, südliche Champagne, passt übrigens auch sehr gut zu gutem Champagner. Ja? Chaource, ist ein kleiner Ort in der südlichen Champagne.
Ganz kurz, Wein und Käse. Ich glaube, auch ein Bereich...
Darüber kann man nicht ganz kurz reden.
Nee, ich weiß, ich wollte nur fragen, ich habe das Gefühl, da gibt es durchaus Missverständnisse. Also der Klassiker, dass man immer zu rotem Wein, Käse und so eine Sachen...
Ja, Rotweinkäse ist irgendwie so gesetzt in unserem Breitengraden, glaube ich. Also ein bisschen flapsig gesagt, meine Theorie dazu ist, dass die meisten, anscheinend viele Menschen, keinen Weißwein parat haben, wenn ihr Lust abends noch ein Stück Käse haben. hat auch was mit der französischen Menüfolge zu tun, dass Käse nach dem Hauptgang kommt, zu dem man klassisch Rotwein und so weiter und so fort. Nein, Weißwein passt mindestens so häufig, mindestens ebenso gut zu Käse wie Rotwein. Ich persönlich, je älter ich werde, trinke immer mehr Weißwein, viel mehr als Rotwein.
Also Chaours und Champagner, merke ich mir. Klingt nach einer sehr gewinnenden Kombination. Okay, und jetzt haben wir noch ein kleines Dessert.
so zu sagen. Also man muss da einfach mal alles im Kopf vergessen, was man an Kategorien hat.
Okay.
Ja? Und es hat damit zu tun, dass in Norwegen, wo dieser Brunost, was an sich die Kategorie ist, also brauner Käse, Ost, O-S-T geschrieben, Käse auf Norwegisch, herkommt, dass man dort natürlich, das ist mal ein sehr armes Land gewesen, bevor man dort Erdöl entdeckt hat, ja, und sehr abgelegen, dass man alles genutzt hat und dass, wenn man Käse macht, natürlich bleibt diese Molke übrig, über die wir gerade gesprochen haben. Da ist immer noch viel, in dieser Molke ist immer noch viel Protein, also andere Art Molkenprotein drin, was nicht gerinnt. Und das möchte man natürlich auch immer noch nutzen. Und in vielen Ecken in Norwegen hat man damit sehr viel Brennholz gehabt. Das braucht man dafür, weil man nämlich eingekocht hat, diese Molke. Und daraus wird dann so eine, über Stunden, also wirklich über Nacht 24 Stunden. Und dann dickt die ein und karamellisiert, weil Milchzucker auch noch drin ist, und gibt so eine feste Paste. Das muss man sich wie so einen ganz dicken Rührteig vorstellen.
Krass eigentlich, ne, dass das daraus wird.
So, und es sieht dann, also das muss ich gleich dazu sagen, ursprünglich macht man das, der Beste ist aus Ziegenwolke. Ja? Und Ziegenmilch ist anders zusammengesetzt, hat eine andere Würze. Das ist jetzt hier sozusagen die
Kuhmilch-Variante?
Ja, genau, das ist die Kuhmilch-Variante.
Für Anfänger, sieht oder?
Nee, das ist einfach die am meisten verbreitet ist. Das ist die, die auch exportiert werden kann. Die andere ist relativ selten und wird selten exportiert.
Ich verstehe das, Kuhmilch. Okay.
So, und es liegt in Norwegen auf jedem Frühstücksbuffet und man schneidet es mit so einem Hobel ab in dünnen Scheiben, tut es auf Waffel oder aufs Butterbrot. Na?
Okay.
Und wir tun mal alles, was wir irgendwie im Kopf haben, beiseite und lassen es einfach aus, so ein bisschen auf der Zunge.
Es sieht aus wie Karamell oder Fudge.
Genau,
oder
genau. Das ist
einfach reinstecken, ja?
Einfach so zergehen lassen.
Abgefahren. Mein Zucker ist ja karamellig. Klebt eh.
Klebt sind super. Löst sich dann aber auch wieder auf. Na?
Wahnsinn.
Ist so,
ich bin verliebt.
Wie ein herzhaftes Karamellbonbon oder so.
Kaufe ich mir.
Oder ist doch toll. Das kann man sich doch jetzt auf Waffeln super gut vorstellen, oder?
Auch auf dem Brot.
Ja.
Auf jedem Brot. Im dunklen Brot, im hellen Brot.
Butter drunter.
Aber gerade hat ja die Dame an der Käsetheke behauptet, das würde in Norwegen in den Kaffee gerührt. Kann man auch, aber also, wow.
Kann man schon.
Das ist ein spezieller Kaffee.
Aber also meine Recherchen in Norwegen
haben das bisher nicht ergeben.
Es ist durchaus, es gibt eine Tradition, Käse im Kaffee zu essen.
In Norwegen oder generell?
In Norwegen, in abgelegenen Fjorden. Das hat man, das ist gar nicht, und ich möchte es gar nicht ins Lächerliche ziehen, überhaupt nicht. Es ist nämlich, also bevor, wenn ich nicht täglich Brot backe, und es ist nicht überall immer gegeben gewesen, und überhaupt Brot habe, dann habe ich morgens Suppen gegessen. Auf Milchbasis, ne? Oder manchmal auch auf dünnen Bierbasis. Oder man denke so Grützen, Porridge, Hafersuppen, all sowas war Morgenkost, war Frühkost. Ne? Und dann wurde Kaffee eingeführt, eine Neuerung. Und dann trat quasi der Kaffee an die Stelle dieser Suppen. Und natürlich muss ich, der Kaffee alleine ist nicht sehr nahrhaft. Das bringt mich nicht weit, wenn ich körperlich arbeiten muss. Das heißt, ich tue dann da mein konserviertes Protein rein. Und es ist auch gar nicht, da muss man auch einfach mal einen Hebel umlegen. Bloß weil wir das nicht gewöhnt sind, ist es jetzt nicht was.
Das stimmt. Ich trinke ja eh keinen Kaffee, deswegen kann ich da gar nicht mitreden. Also, ich muss sagen, hochinteressant, schmeckt irgendwie wirklich karamellig wie Fatsch, aber dann auf einmal doch mit dieser Säuerlichkeit von Käse dabei, finde ich ganz toll. Danke für das Welteneröffnen, Ursula Heinzelmann.
Sehr, sehr gerne. Letzter Tipp. Man kann mit diesem Käse, Brunost, auch super toll Soßen binden. So zum Wild, muss gar nicht mal Wild sein, sondern so Gulaschsoße mit rein oder so dunkle Fleischsoße.
Wisst ihr, wo ich gerade bin? Ich bin gerade bei einem Brownie, wo man so Brunost.
Das auch super.
Ja, ich muss noch viele Dinge tun heute, glaube ich. Vielen herzlichen Dank. Wenn man sie finden will in Berlin oder im Internet, was muss man da tun?
Ganz einfach. Erstens gibt es meinen Namen nicht so häufig. Der tut es meistens schon, Ursula Heinzelmann. Aber mein sogenannter Markenname ist Heinzel Cheese. Ist einfach mal so passiert. Und so heißt auch meine Website, so bin ich auf Instagram unterwegs.
Sehr schön. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann könnt ihr das auch immer tun. An aufwacher@rp-online.de oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit. Tschüss.
Na, hat's geschmeckt? Dann lasst uns jetzt eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Danke.